Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Am Wochenende habe ich mit angehaltenem Atem ein Kinderbuch gelesen, weil ich unbedingt und so schnell wie möglich wissen wollte, wie diese Geschichte ausgeht. Die Geschichte in dem Buch Frau Wolle und die Welt hinter der Welt von Jutta Richter. Das ist der dritte Band ihrer Frau Wolle Trilogie. Jutta Richter hat neben vielen anderen Preisen den Deutschen Jugendliteraturpreis bekommen für ihr Buch Der Tag, als ich lernte, die Spinnen zu zähmen. Und jetzt bin ich mit ihr verbunden. Guten Tag, Frau Richter.
Ja, guten Tag.
Also Frau Wolle und die Welt hinter der Welt, da ist die Welt hinter der Welt, die Murkelei. Was ist das denn für eine Welt? Können Sie uns da ein bisschen mit hinnehmen?
Ja, die Murkelei, das ist eine Welt, die hinter einer Tür liegt, einer großen, alten, dunklen Tür, die ab und zu nachts sich auftut. Und ja, das ist ein eigener Kosmos eigentlich. Dort leben die Spitzzahntrolle. Dort lebt die Frau Wolle, die Königin dieses Reichs. Ich habe viele Seiten gebraucht, um diese Murkelei zu beschreiben. Deshalb fällt mir das ganz schwer, es jetzt in dürren Sätzen zu tun.
Ich kann ein bisschen nachfüttern. Es gibt Wanzenfalter zum Beispiel, ja. Die gehören jetzt in diesem Buch zur bösen Seite. Es gibt einen sehr wichtigen, wachsamen Waisenfuchs. Silberträne heißt ja eine Verräterkatze und noch viele andere interessante Wesen. Jetzt werden viele denken, Murkelei, Geschichten aus der Murkelei, habe ich doch schon mal gehört, gibt es doch bei Hans Fallada. Was hat denn seine Murkelei für eine Rolle gespielt für Ihre Geschichten?
Ich habe seine Murkelei als Kind von meinem Vater vorgelesen bekommen. Und zwar immer sonntags morgens im Bett. Und das sind somit meine schönsten Kindheitserinnerungen. Und ich habe ihn dann, als das Buch leider zu Ende war und die Geschichten zu Ende waren, gebeten, doch weiterzumachen. Und dann hat er mir eigene erfundene Geschichten erzählt. Und ich habe einfach
Sie machen jetzt weiter.
Ich habe den Stab jetzt genommen und mache einfach weiter.
Und im Mittelpunkt steht bei Ihnen, interessant, dass Sie jetzt von Ihrem Vater erzählen, weil im Mittelpunkt Ihrer Geschichte, also stehen eigentlich zwei Kinder, Merle und Moritz, aber auch Ihr Vater ist sehr wichtig. Und das ist ein sehr sympathischer Vater mal in einer Geschichte, hat man ja auch nicht so oft. Der ist verspielt, der ist einfallsreich, der traut seinen Kindern eine Menge zu. Der ist aber nicht da jetzt in dieser Geschichte für seine Kinder. Warum ist er denn nicht da?
Weil er ist ein Radiomann. Er moderiert Sendungen und er forscht die Weltmusik aus. Das bedeutet, er muss viel reisen und kommt in die entlegensten Länder und sammelt dort die Musik, die er dann in seinen Sendungen sendet. Mhm. Und deshalb ist er weg.
Ja, das war auch ein Punkt, wo ich mich irgendwann gefragt habe, bin ich vielleicht auch bestechlich, weil Sie hier einen Radiomann in so sympathischen Zügen, ob ich das Buch vielleicht auch deshalb so gut finde, aber wenn, dann nur zum Teil.
Hoffentlich.
Jetzt ist interessant, dass in Ihrer Murkelei, also in diesem Zaubermärchenreich, Sie haben gesagt, Frau Wolle ist eigentlich die Königin, aber jetzt hat sich was verändert. Nämlich jetzt hat der Stomp die Macht übernommen. Der beste König aller Zeiten, sagt er über sich selbst. Er will die großartigste Murkelei aller Zeiten da aufbauen. Das ist ein Riese mit orangenen Haaren und da hören wir natürlich schon was läuten. Also make the Murkelei great again, könnte er auch sagen.
Again, ja.
Ja, genau. Ja. Warum haben Sie denn so ein Märchen-Trump da in Ihr Buch gesetzt?
Ja, weil ich denke, Bücher sind ja natürlich in erster Linie zur Unterhaltung da. Aber das muss ja nicht ausschließen, dass man auch so ein bisschen Gewissensbildung treiben kann. Und die gegenteiligen Pole, Gut und Böse, die kann man ja irgendwo festmachen und man hat ja eine innere Richtschnur. Und der Stomp hat sich einfach sowas von angeboten. Die Vorlage war perfekt. Ja, der hat also diese Frau Wolle aus ihrem Reich vertrieben und er will mit seiner Wanzenfalter-Armee einfach übernehmen. Und das bedeutet, er schränkt sämtliche Freiheiten ein. Er ist ein absoluter Diktator, er ist ein Rüpel, das ist ganz furchtbar. Und diese ganze wunderbare, magische Welt der Murkelei ist in großer, großer Gefahr.
Und so eine Buchfigur, wenn Eltern das jetzt ihren Kindern vorlesen, das Buch, so eine Figur wie das Stomp, könnte ja tatsächlich sogar auch ein Gespräch über Politik dann zwischen Kindern und Eltern in Gang bringen. Haben Sie sowas auch im Sinn gehabt?
Ich würde das wunderbar finden, weil ich einfach denke, dass Kinder sowieso sehr, sehr viel von dieser Politik mitbekommen. Und weil ich es ganz wichtig finde, mit Kindern auch darüber zu reden. Mhm. Denn sie müssen ja die Welt irgendwo verstehen. Und das lernt man ja nur im Gespräch oder indem man Bücher liest.
Kinderliteratur, gerade wenn sie mit so Märchenelementen arbeitet, wie Sie das jetzt machen in Ihrem Buch, die hat ja oft was Überzeitliches vom Konkreten hier und heute Gelöstes. Vermissen Sie denn solche gesellschaftlichen, politischen Verweise, wie Sie die jetzt eingebaut haben mit dem Stomp, vermissen Sie die in anderen Büchern für Kinder?
Naja, ich denke, in der Mainstream-Kinderliteratur, die ja eher so auf die schnelle Unterhaltung abzielt, da finde ich so etwas nicht oft. Aber es gibt natürlich exzellente andere Kinderliteratur, wo man durchaus all dieses mit durchschimmern sieht. Zum Beispiel der Janusz Korczak mit seinem Könighänschen oder, ach, da fallen mir tausend andere Sachen ein. Da ist sowas natürlich immer drin. Mhm.
Was mir außerdem gefallen hat, ich mache mal weiter mit meiner Schwärmerei für Ihr Buch. Also einerseits hat es diese politische Aufladung, es hat aber auch eine starke poetische Aufladung, finde ich. Zum Beispiel, wenn Sie Gesine Wolkenstein, die Figur, beschreiben. Ich lese mal zwei Sätze vor. Ihre Augen blitzten heute tiefgrün. Sie trug eine rostrote Strickjacke, die so flauschig aussah, als wäre sie aus den Brustfedern der Rotkehlchen gestrickt worden, die unter unserem Futterhaus im Garten nach Körnern pickten. Sehr schön finde ich das, dieses Spiel mit den Farben und auch mit den, ja, mit diesen Federn. Warum hat gerade Gesine Wolkenstein so erlesene Auftritte? Und das ist nicht der einzige?
Ja, weil Frau Wolkenstein ist natürlich jetzt eine wirkliche Spannungsträgerin. Sie ist eine Hauptfigur. Sie ist eine Nacht, also in Amerika sagt man Night Nanny. Also sie ist eine Nachtfrau. Die Mutter muss nachts arbeiten. Der Vater ist ja, wie gesagt, auf großer Reise. Und sie muss auf die Kinder aufpassen. Und sie ist eine nicht sehr beliebte Frau, weil man munkelt, sie sei die Besitzerin, oder man weiß, sie ist die Besitzerin eines schwarzen Ladens in einer kleinen dunklen Gasse. Und in diesem schwarzen Laden, da werden Kinder verschluckt und verschleppt. Und ja, das ist so ein Gerücht, was sich unter den Kindern hält, weil diese Frau unheimlich ist. Mhm. Auch weil sie die Farben ihrer Augen wechseln kann, auch weil sie diese merkwürdigen Jacken und Pullover trägt. Ja. Ja, und ausgerechnet diese Frau wird jetzt die Nachtfrau dieser beiden Kinder. Die freunden sich natürlich, oder sie gewöhnen sich an sie. Sie freunden sich hinterher sogar mit ihr an. Das passiert aber sehr spät. Aber das hat schon diese Frau ist eine sehr schillernde Person, eine sehr, sehr, man weiß gar nicht, auf welcher Seite sie steht. Wer ist sie eigentlich? Und das stellt sich ja am Ende des dritten Bandes heraus, wer sie denn nun wirklich ist.
Genau, der dritte Band jetzt. Sie haben drei Bücher um Frau Wolle geschrieben. Ich habe jetzt gehört, dass Sie früher über solche Kinderbuchreihen ein bisschen die Nase gerümpft haben. Warum haben Sie denn früher gerümpft und jetzt die Reihe trotzdem geschrieben?
Das kann ich Ihnen sagen. Ich habe als Kind die Enid Blyton Fünf-Freunde-Bücher verschlungen. Und als ich dann selbst anfing zu schreiben, habe ich immer gedacht, mein Gott, wie langweilig ist das eigentlich, wenn man immer dasselbe Personenset hat, wenn man immer die gleiche Geschichte eigentlich erzählt. Bis ich jetzt merkte, nein, es gibt Welten, die sind so facettenreich, das schafft man gar nicht, oder ich zumindest, schaffe das nicht in einem Buch, das alles abzudecken. Und so kam es jetzt plötzlich zu dieser Trilogie, von der ich nie gedacht hätte, dass ich so etwas schreiben würde, so eine Fortsetzungsgeschichte in Anführungsstrichen.
Dann muss ich zum Schluss noch fragen, beziehungsweise Sie ein bisschen anbetteln. Jetzt könnte Schluss sein nach dem dritten Band, gibt einen kräftigen Abschluss, verraten wir nichts drüber. Andererseits, wie Sie sagen, die Figuren sind so interessant und sympathisch, man könnte da gut auch noch weiterschreiben. Tun Sie das denn, bitte?
Also Sie müssen sich vorstellen, das ist so, ich sitze in meinem Arbeitszimmer vor meinem Rechner. Und wenn ich da abends im Dunkeln in später Stunde sitze, dann kann das passieren, dass plötzlich Merle und Moritz Hand in Hand an meinen Schreibtisch treten. Und dann kann es auch passieren, dass die Frau Wolle sich auf meinen Sessel setzt und dann fangen die an zu erzählen. Und da bleibt mir ja nichts anderes übrig, als weiterzuschreiben.
Wie schön,
dass Sie... Das kann ich ja schlecht ablehnen. Ja,
genau, wie schön, dass Sie uns diese Hoffnung machen. Was jetzt da ist, und damit können wir uns erstmal im Moment sehr gut beschäftigen, Frau Wolle und die Welt hinter der Welt, das Buch von Jutta Richter. Im Hansa Verlag ist das erschienen mit 160 Seiten, 14 Euro ist der Preis. Und sehr schön, habe ich noch gar nicht gesagt, Illustrationen von Günter Mattei. Danke Ihnen sehr für das Gespräch, ja. Frau Richter.